Andronaco. Ein Leben für Essen wie in Italien.
Ein Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Buongiorno, Vincenzo Andronaco.
Buongiorno. Come stai?
Va bene. Sto bene. Ich spreche in diesem Podcast mit dem wahrscheinlich bekanntesten Italiener Hamburgs, dem Unternehmer, der das italienische Lebensgefühl in die Hansestadt gebracht hat, dem Arbeitgeber für 400 Mitarbeiter, dem Eigner von 11 großen italienischen Supermärkten,
stimmt,
kann man sagen, 3 davon in Hamburg. Und einer davon liegt hier in Billbrook, wo wir miteinander sprechen. Das war der allererste. Und ja, was soll ich sagen? Hier, wer es noch nicht kennt, wer kennt Andronaco nicht? Aber ich sag's trotzdem mal, hier bekommt man einfach alles, was man mit original italienischer Küche verbindet und alles direkt aus Italien, sodass man, wenn man hier einkauft oder im Bistro isst, auch sehr lecker, sich immer so ein bisschen fühlt wie im Italienurlaub. Und dafür, dass wir hier in Hamburg den Gusto Italiano, den italienischen Geschmack genießen können, dafür hast du absolut gesorgt, Vincenzo. Das war aber auch ein langer Weg. Und am Anfang dieses Weges standen noch sehr aufregende, aber auch sehr bittere Stunden für dich,
ja,
und deine Familie. Denn du kamst als sehr junger Mann von Sizilien nach Hamburg. Und wie das war, das erzählst du uns jetzt in diesem Podcast. Warum bist du aufgebrochen aus dem Süden Italiens und wann war das eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage, immer noch nach über 50 Jahren. Das ist immer noch eine gute Frage, warum. Das war ein kleiner Ort, ich wollte was werden, ich wollte... Meine Vision war immer größere Vision. Wir haben heute noch ein Land genau gegenüber vom Festland und da mussten wir als Kind immer arbeiten, die Tiere füttern. Und zur Mutter gesagt, das siehst du, wenn ich 18 bin, werde ich das Meer überqueren und bin ich weg. Und meine Mutter sagt, du hast immer so viel Fantasie, du bist, naja.
Die wollte Fantasie. Dich gerne behalten.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, wer weg, Mutter gibt freiwillig eine Junge oder eine Mädchen weg, keine, natürlich wollte sie mich gerne behalten. Wie gesagt, in diesem Ort war unser Treffpunkt, war unser Frisursalon. Also da waren wir immer in den Frisursalon. Und 1969 ist mein Freund Salvatore aus Pinneberg ist in Urlaub, hat die Familie im Dorf besucht. Natürlich hat er erzählt, Deutschland, Hamburg, Diskothek, Mädchen, Geld verdient und so. Dann wir, unsere Augen, also ich und meine Freunde, unsere Augen waren immer größer, immer größer, immer größer. Also wir haben gesagt, Mensch, das ist eine andere Welt. Das ist, ich hatte noch nie eine Diskothek gesehen, ich war schon 18, ich hatte noch keiner gesehen.
Mhm. Also, du hast ja in unserem ersten Podcast erzählt, dass du, wenn du Mädchen treffen wolltest, dann musstest du sonntags in die Messe gehen.
Ja, so ungefähr, ja, dann musst du. Und ich gehe nach Hause, Vater, Mutter sagt, oh, ich will nach Deutschland. Vater sagt, ja, was willst du in Deutschland? Wir haben genug hier. Nee, ich will weg. Er sagt, ja, aber jetzt im Winter, wo willst du hin? Nein, das geht doch nicht. Ich wusste, dass unser Pastor, Padre Siracusa, der war in Deutschland und der war zwar hier in Hamburg, hatte die Mission Katholika hier in Hamburg vor in die 60er Jahre, war ein Jahr oder zwei Jahre hier. Ich gehe zu Padre Siracusa, was kann ich für dich tun? Padre Siracusa will nach Deutschland. Ich sagte, ja, ist das Problem. Warten wir bis April, Mai, wenn im Frühjahr dann durch die Mission Katholika kann ich dich irgendwo in Süddeutschland kannst du hingehen. Ich sagte, nein, ich will jetzt. Ich sagte, bist du verrückt jetzt? Du weißt, wo ist Deutschland? Es ist kalt, das ist nicht so wie hier. Aber es ist kalt, ich hatte nicht verstanden, ich hatte nicht gedacht, dass es 20 Grad minus so.
Über welchen Monat sprechen wir jetzt?
Wir reden von Januar.
Oh,
Januar
die beste Zeit, um in Hamburg anzukommen.
Ja, 1970. Und dann sagte er, darf ich mal fragen, wo bist du? Er sagte, ich will in Hamburg. Du bist verrückt, in Hamburg. Das ist die Stadt von die Sünde. Wenn du in Hamburg gehst, du kommst nie wieder hier zurück.
Wegen der Reeperbahn und so.
Ja, ja, ja,
und
genau.
So weiter.
Ja, weil er wusste das. Er war hier, er war hier ein, zwei Jahre. Er sagte, nein, Hamburg werde ich dir niemals entfernen. Da sind viele Kinder verloren gegangen. Nein. Sagte Padre Siracusa, danke schön, buona serata.
Dann ist es ja genau richtig für mich, hast du wahrscheinlich gedacht, oder?
Ich sagte, auf Wiedersehen. Und mein Freund, am 2. Januar ist mein Freund wieder zurück, weil er muss arbeiten. Und 14 Tage später ich bin von zu Hause in der Nacht, ich habe mich ein paar Zeug genommen, rausgeschlichtet und bin weggelaufen. Und wie die Zufall ist, meine Bruder hat Mutter Bescheid gesagt. Er sagt, du, mein Bruder ist weggelaufen, ich gehe da weg. Mein Bruder geht auf die Baustelle zu meinem Vater. Mein Vater sofort los nach Messina. Stell dir mal vor, ich stehe im Zug drin, die Zug fährt in die Schiff rein und wieder raus. So weißt du, wie das funktioniert. Weil die Zug ist, weiß ich nicht, wie viele Waggons lang und die Schiff ist vielleicht 4 Waggons. Also die Zug geht da rein, lässt 4 Waggons ab, wieder zurück, die nächste Schiene und. Und du musst immer hin und her, diese raus und rein. Du, und mein Vater stand da raus, der hatte mich gesucht. Ich hatte mich versteckt, ich hatte mich auf dem Boden gezogen. Also wenn ich heute bedenke, musst du, obwohl mein Vater schon über 20 Jahre tot ist, also ich sage, Papa, Entschuldigung, verzeih mir von dieser Schmerz. Kannst du dir vorstellen, der Vater weiß, dass ich gerne wo da bin und ich sehe ihn und verstecke mich. Also, aber an der Seite, so stark war mein Wille, meine Lust, meine Motivation, war so stark, dass die wollte unbedingt weg.
Das heißt, du bist mitten in der Nacht oder früh aufgebrochen, wie viel Uhr war das, ohne dass irgendjemand, dein Bruder wusste davon?
Mit meinem Bruder haben wir zusammen geschlafen, er hat das gesehen.
Und du hattest ja wahrscheinlich auch eine Tasche gepackt, oder?
Ja, also. eine kleine Tasche, war nichts. Ne?
Was hattest du denn mitgenommen dann überhaupt?
Das Mindeste vom Mindeste, was da war.
Hoffentlich einen warmen Pulli für Hamburg.
Und nee, noch nicht mal das wenig. Weil, du musst dir vorstellen, wir hatten da über 20 Grad. Und das Vater zurückgekommen und Mutter hat gesagt, hast du ihn nicht gefunden? Und Vater sagte, nein. Meine Mutter hat gesagt, gut, jetzt geh zur Polizei und lass mich durch die Polizei wieder zurückholen. Und Vater hat gesagt,
da warst du aber schon im Zug gesessen.
Da war ich schon im Zug. Und Vater sagt, nein, lass mal ihn, nur hat er diese Entscheidung getroffen, lass mal ihm seinen Weg machen und außerdem, wir wohnen im Dorf von Zeniplamieren. Stell dir mal vor, ich werde jetzt durch die Polizei so ein kleines Dorf.
Aber du warst ja auch schon erwachsen, oder? Du warst doch volljährig.
18 und, nee, volljährig war ich mit 21.
Also das heißt, deine Eltern hätten dich eigentlich zurückholen lassen können, ja. Ne? Also aber dein Vater hat gesagt, nee, er soll das jetzt machen.
Aber ich sage dir, ich hatte vom Bruder und vom Vater alles gemacht. Ich habe versucht, das Beste zu machen, dass die auf mich wieder stolz sind, dass sie diese große Schmerz wieder gut machen konnten. Aber ich glaube, sowas kannst du nicht so schnell wieder gut. Das war traurig. Also ich denke, das war traurig, mein eigener Vater auf die Bahn-Dings dazu sehen und die verstecken mit Gizug. Also das gehört dazu auch Mumm. Ne?
Ja, natürlich, dass man dann nicht doch aufgibt und einknickt und sagt, also da muss der Wille schon sehr stark gewesen sein.
Ja,
ne?
Sehr stark, war so. Nun, dann
warst du im Zug.
Dann Zug.
Wohin ging der?
Und die Zucker fährt und fährt und fährt und fährt, Tag und Nacht, bis wir Sonntagmorgens, 18. Januar 1970, um morgen 7 Uhr ist dieser gute Zug nach Hamburg angekommen. Der Freund hat uns nicht abgeholt, der hat verpennt, ich weiß also nicht, was ist passiert.
Der Salvatore.
Ja, und das setzen wir ja hier oben nur, wo kein Mensch kommt. Na ja, Gott sei Dank, wir hatten einen Taxi genommen. Ich hatte einen Taxi genommen. Ich hatte 500 Lira. Mhm. Ich bin oben nur, habe die gewechselt, habe 2 Mark 50, habe mir Schattel Zigarette geholt. Also das war so wichtig.
Für 2 Mark 50 bekam man damals Zigaretten. Ja. Aber das war das einzige Geld, was du hattest und das hast du gleich in Zigaretten gesteckt.
Das war alles. Schon mal länger, wie verrückt man ist. Ne?
Rauchst du immer noch?
Nein. Warte, und die Freunde kommen dann. Gut, dann bin ich zu Tax und Tax hat mir die Adresse gegeben, hat mich nach Binnenberg gebracht, zu dieser Salvador. Mhm. Und da fängt die Traurigkeit an zuerst. Also war kalt, war dunkel. Ich habe erst einmal die Himmel im Mai gesehen. Es war immer dunkel. die Winter damals, das ist ja nicht so wie heute, die Winter war richtig Winter. Und ich komme mit meinen Mokassinerschuhen, weißt du, diese heute, wie sagt man heute so, diese Figo, diese angeblich Italiener, oder
wie sagt aber man mit dazu? Socken drin, oder ohne?
Ja, mit Socken.
Mit Socken, nee, das schon.
Nee, damals waren nur Socken, heute ist keine Mode, nee. Aber damals waren nur Socken. Okay.
Aber war da so ein Moment, wo du gedacht hast, oh, warum habe ich das gemacht? Das ist kalt, ich verstehe die Sprache nicht.
Nee, aber da ja, bin ich angefangen wieder zu sehen, dass diese ganze Erzählerei, was die Leute da in die Piazza erzählt haben, das war nicht alles echt, also was der Richtige dahinter steckt. Also das hat natürlich keiner gesehen, diese Traurigkeit. Also es war traurig. Nur war ich aber in die Tour zum Welt, da war ich in Hamburg. Also
ja. Das ist und dann bist du gleich nach Pinneberg gefahren.
Pinneberg, zu meinem Freund.
Also du hast dann erstmal bei ihm gewohnt, oder? Bei dem Salvatore? Oder wo bist du untergekommen?
Ich habe bei ihm gewohnt, er hatte ein Zimmer. Aber dieses Zimmer war frei, weil er hat mit den Deutschen, die deutsche Frau zusammengelebt und er hat bei der Frau, die Frau gewohnt. Also dieses Zimmer war frei und hat mich in dieses Zimmer mit einquartiert.
Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Da kommt man dann in einem fremden Land an mit 18 und kennt noch gar nichts, ist in Pinneberg und ist allein in einem Zimmer. Wie war das?
Da waren Leute, damals war so, jeder hat ein Zimmer vermietet. Mhm. Also das war ich.
Du warst Untermieter.
Untermieter, ja. Mhm. In dieser Familie habe ich da, dann war auch richtig geregelt. Du durftest da keine Mädchen bringen, du durftest da, haben sie nur Beispiel so und so viel nicht mehr in die Küche gehen. Also das war richtig Regeln.
Deutsche Regeln, streng.
Deutsche Regeln, ja, das fängt schon an.
Das hast du dir eigentlich anders vorgestellt, oder?
Ja, ich hatte mir vorgestellt, du gehst rein. Raus und
Freiheit. Und,
ja, nein, das war schon eine gewisse Disziplin. Das waren zwei ältere Frauen, die waren ganz nett und die haben sauber gemacht, auch das Zimmer, die haben die Bette gemacht. Die waren okay. Also das war auch eine gute Lehre.
Und dann hast du gearbeitet. Du musstest ja Geld verdienen und wolltest das ja auch. Aber was hast du denn dann als erstes gemacht?
Ich wollte natürlich, ich muss auch arbeiten, ich wollte arbeiten, weil ich hatte kein Geld, ich hatte nichts. Aber das Problem war, wie ich schon gesagt habe, es war im Winter, es war über 20 Grad minus und keine Menschen hat ihre Weckerleute eingestellt. Sie haben gesagt, immer im Frühjahr, alles im Frühjahr, alles im Frühjahr, alles im Frühjahr. Und dann nach 3 Wochen habe ich Arbeit gefunden in einer Aluminiumgießerei.
Aluminiumgießerei, ja, also richtig Industrie.
Pinneberg.
Ja? Was hast du da genau gemacht?
Ich habe da alles gemacht. Ich habe gefegt, ich habe diese riesigen Kessel da aufgepasst, die haben die Aluminium umgekippt, in die Form drin. Also ich habe das Beste getan, was ich konnte, weil Deutsch konnte ich nicht. Ich gelernt hatte ich nichts, also ich hatte keine Ausbildung.
Aber hast du einen Schulabschluss und kamst aus Italien?
Ich hatte damals die 8. Klasse, also das war in die 60er Jahre, das war schon wie Professore.
Aber du warst ja auch kräftig und du warst ja hartes Arbeiten gewöhnt. Das kam dir ja dann zugute, oder?
Hast du recht, weil als Kind, wir haben immer gearbeitet. Musst du vorstellen, da waren andere Leute, da waren Italiener, die waren auch Sizilien, von überall, von Italien, nach 3 Wochen, gesagt, ja, ich will wieder zurück, ich will wieder zu meiner Mama, so auch junge Leute. Manche, ich weiß nur, einer ist sogar zum Konsulat in Hamburg war unser italienisches Konsulat. Und ich glaube, die haben ihm die Reise bezahlt.
Und du hattest nie so einen Moment, wo du gedacht hast, boah, was mache ich denn jetzt hier? Alles immer nur dunkel. In der Fabrik ist es dunkel, ich gehe raus, es ist dunkel. Ich kann die Sprache nicht, ich kenne niemanden.
Ob du mir glaubst oder nicht. Ich hatte keinen Moment daran gedacht, in Dorf als armer Schlucker zurückzugehen. Niemals. Aber entweder sterbe ich hier mit den Deutschen zusammen oder ich gehe als einen reichen Mann zurück. Also ich hatte gebe ich zu, es hat mir viel gefällt. Mir hat gefällt, das muss ich sagen, das fällt mir heute noch, dieses Sonntagessen. Mensch, wir waren zusammen, Vater hat da gesessen, Mutter hat da gesessen, wir haben das gegessen. Jeder Sonntag war ein richtiger Feiertag bei uns
Fest,
zu Hause.
Ja.
Natürlich, das hat mir sehr damals gefällt. Wie gesagt, es fällt mir heute noch. Aber leider, mein Vater und meine Mutter sind nicht mehr da. Ich versuche manchmal mit meinen Kindern und meinen Enkelkindern zu sagen, komm, wir essen alle zusammen Sonntag. Also diese Erlebnisse, diese Freude wieder haben. Ne? Aber das hat alles gefällt. Aber ich habe keine Momente daran gedacht, dass in Dorf zurückzugehen und dass mir auch meine Freunde oder Bekannte oder Familie mich sagen, haha, guck mal, der große Ausreißer. Aber mein Stolz war, ich war in Hamburg.
Ja.
Das Tor zum Welt, das internationale Hafen.
Was hast du denn dann von Hamburg mal Schönes als erstes erlebt? Also du bist ja am Bahnhof angekommen, bist nach Pinneberg, hast dann in der Fabrik da gearbeitet. Was war denn so das erste Schöne von Hamburg, so wie du es dir auch vorgestellt
also,
hast?
Ich sage dir ganz ehrlich, der Anfang war nichts, weil immer dunkel. Mensch, es war immer dunkel.
Aber irgendwann hast du so einen Tag gehabt, wo du gesagt hast, ja, das ist jetzt
das,
schön.
Das erste Stunde war es und da, ich glaube, nach zwei, drei Wochen sind wir von Pinneberg mit der S-Bahn nach St. Pauli. Und das war wie Weihnachten. Da Menschen, das war Menschen, diese ganze Disco da, diese ganze Lichter. Also ich war überwältigt. Also ich sagte, Mensch, hier bin ich richtig. Also ich hatte immer diese Stolz, ich bin in Hamburg, Tor zur Welt, dieser Hafen, das hat mich immer fasziniert. Wenn ich unterwegs bin und frage die Leute, wo leben sie? Ich sage nicht in Deutschland, ich sage in Hamburg. Mhm. Das ist so komisch, ich weiß nicht.
Ja, Hamburg ist ja auch eine besondere und tolle Stadt. Oder? Das ist ja auch eine Stadt, in die viele kommen. Ja, natürlich. Also auch wenn man in Italien ist und man sagt, man kommt aus Hamburg, kann sich ja jeder gleich was Schönes darunter vorstellen.
Nee, weil manche Leute sagen, ja wo? Ja, in Deutschland. Ich sage, nein, Hamburg.
Ja, richtig. Genau. Also dir fehlte einiges, aber du hast ja auch einiges Schönes bekommen und dazu bekommen. Also du warst auf St. Pauli unterwegs und das war jetzt endlich mal so das Hamburg, was du dir auch vorgestellt hast. Nicht nur Job in einer Aluminiumfabrik und Dunkelheit, sondern einfach das pralle Leben. Ne? Hast du da auch getanzt? Weißt du noch, was der erste Club war, in dem du da getanzt hast und was da für Musik gespielt worden ist eigentlich?
Ja, da war deutsche Schlager, da war normal deutsche Schlager. Ich war in die Diskothek drin. Wir waren jetzt mit mehreren Freunden von Pinneberg gekommen, also ich war nicht alleine. Wie gesagt, das war wie Feiertage, das war wie Weihnachten. Menschen, wie gesagt, diese Lichter haben die mir fasziniert. Ich habe sowas auch noch nicht gesehen. Und das Größte musst du dir vorstellen, kein Vater war da und keine Mutter war da. Also ich hatte keine Ruhe zu sagen, du, um 9 Uhr musst du zu Hause oder dann musst du da. Also ich war ein freier Mensch. Ich glaube, wir sind die ganze Nacht da und morgens, da bin ich ein zurück, haben wir die erste S-Bahn. Ich glaube, es ging morgens um 4 Uhr los oder was weiß ich. Also ich weiß, wir waren die ganze Nacht in dieser Disco da, in mehreren Disco rein.
Wann warst du das erste Mal auf dem Fischmarkt? Das wäre ja eigentlich schöner im Anschluss gewesen, dann gleich mal auf den Fischmarkt zu gehen.
Fischmarkt, ich glaube, waren wir auch mit 4, 5, 6 Freunden. Ein Freund hatte eine Opel. Und da sind wir inzwischen, ich habe nicht mehr gewohnt in diese Zimmer. Inzwischen habe ich gewohnt in eine Kommune, also von dieser ganzen. Ja, ja. Mhm. Da waren wir mit, ich glaube, 4 Leuten in einem Zimmer. Das war eine riesen, das war eine Kaserne in Pinneberg, eine alte Kaserne. Und diese Firmen, diese Aluminiumfabrik oder Gummifabrik, die hatten da die Zimmer gemietet. Also diese ganzen Gastarbeiter, diese Leute haben die da drin gewohnt. Und da sind wir mit den Freunden nach Hause, sind wir auf Fischmärkte gegangen. Und da haben wir die Fischmärkte uns angeguckt. Interessant, also fange ich Wahnsinn.
Diese
Schreierei, diese war toll. Also das... Da fange ich mich langsam und diese Vertrauen zu dieser Stadt, mich so, an diese Kultur, an diese Menschen mich anzupassen. Also das, Anfang immer toll.
Hast du verstanden, was die da alles geschrien haben? Weil du konntest eigentlich noch gar kein Wort Deutsch, oder?
Aber ich habe immer kein Wort verstanden, aber was so toll war, immer diese schöne Bratwurst, weißt du? Diese Bratwurst mit Senf, das fand ich immer phänomenal. Also, ich hatte nicht so was geliebt. Also,
Und wie war das mit Rollmops, Fischbrötchen? Mochtest du das auch so gerne oder eher nicht nein, so dein Ding?
Nein. Wir waren mehr fasziniert auf diese Bratwurst.
Also wärst du eigentlich in München auch ganz gut gelandet gewesen. Okay, das ist ja nicht das Einzige, was das wunderschöne Hamburg ausmacht.
Nein, das ist gut.
Genau. Dann hast du ja aber, du warst nicht so lange in der Aluminiumfabrik, weil das war ja nicht gerade das, was du dir so vorgestellt hast. Ne?
Da war ich, glaube ich, bis Mai, Juni, also bis im Frühjahr, dann von da durch Freunde gesagt, da komm mal mit. Da bin ich in eine Gummifabrik, unter neuen Reifenfabrik. Das war noch schlimmer, die Stunkerei, dieser Gummi und so. Und das war nichts für mich.
So der Gestank von dem Gummi und Reifenherstellen.
Und da habe ich gedacht, nein, ich muss so Luft, ich muss so atmen. Und bin ich auf die Baustelle gegangen. Mhm. Und da bin ich bis 1983, also bis kurz davor meine Selbstständigkeit geblieben.
Also, du warst dann im Straßenbau?
Ich habe gearbeitet für die Kohlbrandbrücke.
Die Kohlbrandbrücke.
Für die Tunnel, Elbe-Tunnel.
Also da hast du mitgearbeitet. Ja, also ein Erbauer, der Miterbauer dieser Stadt, auch noch der Vincenzo Andronacoga. Das wussten wir jetzt wirklich nicht.
Dann habe ich viele gearbeitet in diesem Atomkraftwerk in Rumsbudel, da, oder wie heißt das? Da war immer Protest, da konnten die haben protestiert. Da habe ich auch gearbeitet. Ich hatte schon was gemacht.
Also dann hast du so richtig Ende der 70er, Anfang der 80er auch hier so die Protestkultur miterlebt.
Ja, genau.
Okay, gut. Wie fandst du das eigentlich?
Du, ich sage dir ganz ehrlich, ich hatte immer noch nicht verstanden, um was ging. Also ich habe gedacht, Mensch, die haben so viel lange gewartet, die protestieren immer. Aber ich glaube, viele Leute hatten da eigentlich keine Ahnung, was richtig dahinter gesteckt hat. Also heute verstehe ich ein bisschen mehr davon, wie schädlich und alles sowas ist. Aber damals, also, ich habe mir da keine Gedanken gemacht.
Du konntest nicht so viel damit anfangen,
Nein.
So. Du hast dann einiges erlebt in Hamburg, von St. Pauli über Fischmarkt, Jobwechsel, dann warst du lange auf der Baustelle. Aber man hat ja auch eigentlich erst was von dem Land und seiner neuen Heimat, wenn man auch die Sprache sprechen kann, wenn man sich verständigen kann. Wie hast du denn Deutsch gelernt?
Ja, wir haben Deutsch gelernt. Also damals, ich glaube, heute gibt es auch, damals war viele diese Schule, Amtsschule, weißt du, du konntest ja wo man Deutsch lernen, aber ich war zu faul, ich war zu bequem dafür, also mein Deutsch habe ich gelernt auf die Baustelle, also in die Fabrik, also ich spreche einfach schlechter Deutsch, also diese normale Deutsch. Aber das habe ich in 2-3 Jahren konnte ich mich gut mit Arbeitskollegen konnte mich gut verstehen.
Mhm. Also das heißt, durch Reden hast du einfach viel gelernt. Du hast nie einen Kurs besucht oder
so. Nein. Schade, ich finde das schade. Aber es war immer so. Und natürlich habe ich mich die Sprache, langsam habe ich einigermaßen gut gelernt. Dann habe ich mich versucht anzupassen, auf diese Kultur, was mit Anfang richtig war, diese pünktlich, also die Deutschen, wenn die sagen 9 Uhr, es ist 9 Uhr, das ist deswegen heute manchmal zu meinen Leuten sagen, wenn ich sage, du, wann treffen wir oder wann bin ich da, ich sage, ja, 9 Uhr, aber 9 Uhr Deutschland, nicht 9 Uhr Italien.
Genau, also über die Arbeitsmoral und wie du darüber denkst und wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst und was du auch von ihnen erwartest. Ich habe nämlich schon gehört, du kannst streng sein, aber auch sehr nett. Darüber sprechen wir auch in einem der folgenden Podcasts. Ja, und natürlich auch darüber, wie du dann nach langer Zeit auf der Baustelle, das waren deine ersten Jahre in Hamburg, dann überhaupt zu den Lebensmitteln gekommen bist. Ja? Und das wollen wir aber jetzt noch nicht verraten, sondern machen wir in der nächsten Folge. Ja. Und für heute sage ich erstmal Tante Grazie, Vincenzo Antonaco, es war mein Vergnügen, arrivederci und alla prossima.
Grazie.
Bis zum nächsten Mal.
Eine buona giornata e alla prossima. Ciao. Ciao. Auguri. Ciao.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.